dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 253. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Ja, mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkostet man einen Wein, aber weiß der eine nie, was die andere mitgenommen hat oder umgekehrt. Und Michael, du weißt sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche gehabt haben.
Selbstverständlich. Wir haben deutschen Spätburgunder gehabt.
Ja.
Und trotzdem viel französischen Einfluss. Wir waren bei der Anna Seger.
Mhm.
Und wir waren in einem Ort oder in einer Region, wo man noch nicht wirklich viel davon gehört hat, auch insgesamt, finde ich.
Ja.
Also Badische Bergstraße ist jetzt nicht das bekannteste Weinbaugebiet der Welt. Wir sind quasi auf der anderen Rheinseite gegenüber von der Mittelhart.
Genau.
So ist, finde ich, ein bisschen verständlicher, wo man da ungefähr ist.
Gegenüber von der Pfalz einfach, ja.
Genau, gegenüber von der Pfalz. Und die anderen macht halt richtig, richtig coole Sachen. ADP-Weingut im Hintergrund quasi, das Weingut Seger.
Genau.
Und die Anna hat ihre eigenen Sachen, die sie auch unter Anna Seger quasi abfüllt.
Ihre eigene Linie, genau.
Voll spannend, richtig geil. Und das war halt einfach mega soft.
Ja, ja, absolut.
Es war richtig geil. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es da auch weitergeht mit dem elterliches Weingut langfristig übernehmen, mit dem Papa gemeinsam, wie sich das alles entwickeln wird.
Genau.
Wann sie dann auch wirklich halt die ganzen Lagen bearbeitet und was da alles rauskommt, wie sie dann auch ihr Stilistik quasi mit der vom Weingut zusammenführt, das wird richtig spannend,
glaube ich. Genau, wenn es dann einmal so weit ist, wie es dann mit den großen Lagen umgeht und so weiter und so fort. Aber ja, ich finde es halt jedes Mal wieder cool, wenn ich über eine junge Winzerin reden kann, die vielleicht sogar in einem weniger entdeckten Gebiet was macht.
Komplett, ja.
Und das dann einfach saugut ist.
Es war richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht.
Ja.
Also es war einfach halt Trinkfluss ohne Ende.
So ist es. Gut. Habe ich heute auch Trinkfluss ohne Ende im Glas, Michi.
Das wirst du sehen. Aber also, ich möchte gar nichts dazu sagen eigentlich.
Einfach, ich möchte mich enthalten.
Nein, ich enthalte mich halt gar nicht, sondern also, aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen.
Wir haben da so ein schönes, leicht ins Rostrote gehende, relativ durchsichtige Rot im Glasl.
Ja, aber es ist auch sehr, ich finde schon von der Farbe einfach so geil.
Naja, so richtig rostrot.
Ja, aber schön. Richtig, richtig so ein ultra schöner, eine schöne Farbe, aber ein schönes Rot. Das ist so richtig so fast so Rubinrot, finde ich, von dem, wie es so streut.
Boah, was spannend ist, also da ist sehr viel los im Glas.
Ja, ja.
Aber was spannend ist, dass drüber gleich mal so ein bisschen Staubschicht liegt.
Ja,
schön.
Natürlich.
Und dann aber halt sehr, sehr viel. Und erstens einmal ein bisschen flüchtiger der eine natürlich.
Mhm,
auch das macht
viel.
Sehr viel Spaß.
Mhm.
Es kommt wirklich so als erstes bei mir aus.
Du bist so lustig, mach es mal mit deiner Flüchtigen, mach es mal, riechst du das so? Weil ich habe da jetzt gar nichts. Nicht einmal ansatzweise.
Das sind so die ersten Sachen.
Cool.
Staub, ein bisschen flüchtiger, drunter natürlich.
Ja.
Saft.
Voll ja, also richtig
aber
Frucht.
Aber das ist ja die Kombination.
Ja.
Das ist die Kombination Frucht und das ist ja Flüchtige,
na,
die das
voll.
Nur ein bisschen außerhebt aus dem Glas.
Ist eh geil, ja voll. Also ich liebe ja so einen dicken Flüchtigen.
Ja.
Aber das ist wieder so ein Wein für mich, wo mir das nie im Leben auffällt. Ich glaube, sonst auch niemand außer dir. Aber
ah, glaubt's mir's. Das ist auf jeden Fall voll schön.
Es ist so schön, ja, ja.
Es macht sich schon mal extrem schön auf da. Und die Frucht auch nicht ganz, ganz klar ahne.
So ein Potpourri, Vollgas.
Genau, ein bisschen ja. Diverser, ein bisschen. Also, du hast ein bisschen was Rotes da drinnen, aber du hast auch dunklere Sachen dabei.
Voll. Das ist eigentlich alles an Beerenfrucht eher, so finde ich.
Ja.
Aber halt, ja, Fruchtsaft. Schreit's zumindest mal.
Fruchtsaft. Es ist auf jeden Fall schon mal vielversprechender. Und du hast aber trotzdem eine sehr klare, schöne Kräutrigkeit darunter.
Voll. Kräutrigkeit, so ein bisschen was Fleischiges, aber auch von dem nur so dicken.
Zart, ganz, ganz zart.
Mhm.
Und drüber immer wieder diese Staubschicht. Schön.
Mhm. Voll.
Dass dir das taugt, wundert mich absolut nicht. Nicht so, ob es mir nicht auch taugt, ne? Aber
ja, ja.
Richtig geil.
Mhm.
Kommt gleich mal mit voller Wucht.
Vollgas.
Schiebt gleich total an.
Ja.
Richtig schön. Da ist sofort die Saftigkeit da. Du wartest keine Sekunde
komplett
drauf.
Ja, ja. Nein, das macht sofort auf.
Instant auf. Und es schiebt dann auch mit richtig geiler Säure durch.
Richtig.
Ist ja jetzt noch da.
Voll.
Gefühlt bleibt
voll.
Jetzt einfach für immer. Du hast auch dieses staubige, dieses, for a lack of better word, mineralische, das sofort am Gaumen ist. Das das Ganze richtig, richtig fein macht.
Es gibt kein besseres Wort, als wie dieses, ich weiß einfach, es ist halt starr.
Voll.
Du
es wirkt so, als hätte
ich
halt,
halt den Starr.
So
ja.
Ist es. Und das zieht sich komplett durch.
Mhm.
Also das fährt dann nicht auf irgendwann einmal.
Voll. Voll.
Und es zieht sich in genau dieser Form, wie es auftrifft, durch. Richtig
yes.
Mit Schwung und
yes.
Richtig geil. Also
ja.
Trinkfluss personifiziert, weinifiziert, vinifiziert, keine Ahnung.
Ja, ja.
Richtig schön.
Ich finde ja auch, ich wollte es nur vorher nicht schon vorwegnehmen, sondern das muss schon selber sehen.
Naja, es ist schwer, was anderes zu sehen, wenn du einen Wein am Gaumen hast.
Nein, das fährt komplett, ja.
Es wirkt da in der Nase ein ganz kleines bisschen zurückhaltend, als es am Gaumen tatsächlich ist. Also es ist am Gaumen nur mehr, es dreht am Gaumen nur mehr stärker auf.
Ja, ja, voll.
Spannend.
Voll. Aber ich finde auch, am Gaumen ist es halt, es ist sofort da und es zieht sich halt ultra geradlinig alles durch. Es macht null Bogen in irgendeiner Richtung, aber es ist jetzt auch nicht in irgendeiner Richtung ultra laut.
Es ist nur einfach sofort da.
Mhm. Voll.
Fast so also ein bisschen was Waldbodenartiges hinten dran.
Voll.
Voll schön.
Hinten raus ist so, finde ich, so wieder diese Kräutrigkeit, die man in der Nase schon so ein bisschen hat, so ganz leicht, die kommt hinten raus wieder durch.
Die ist auch dunkler fast am Gaumen.
Voll.
Cool.
Voll. Aber ich finde insgesamt so, für mich ist der Wein so pure Balance.
Tanninstruktur ist auch pure Balance.
Genau, eben. Ja.
Weil da ist nicht wenig davon da, weil es ist extrem
so
fein.
So fein, ja. Ja.
Auch das trifft sofort auf, also das kommt nicht irgendwann später dazu, sondern es ist sofort mit da. Aber dadurch, dass es so unendlich fein ist, obwohl es nicht wenig ist, zieht sie das einfach durch und stoppt dann nicht.
Nein, stoppt null.
Stark.
Es ist halt einfach, ja, die Säure ist super, das Tannin ist super, die Frucht ist super.
Also ganz abgesehen davon, was das jetzt ist, das ist was, was ich wirklich trinken will.
Mhm. So ist es mir auch gegangen, ja. Mhm. Und trotzdem ist es natürlich sehr jung am Gaumen. Und du denkst also, ja, keine Ahnung, wie das schmeckt in 10, 15 Jahren, aber ich will es halt auch jetzt schon trinken.
Und weil dieses Tannin zwar intensiv ist, aber so fein ist, kannst du es jetzt auch schon trinken.
Voll.
Also, es sei denn, du bist Ultra-Tannin-Gegner dann von mir aus nicht, aber ansonsten ist das jetzt schon richtig geil.
Wenn du jetzt da grundsätzlich eigentlich nur Weißwein trinkst und Rotwein nicht deins ist, dann ist wahrscheinlich das auch schwierig, obwohl es halt
dann
so fein ist.
Ist aber jeder Rotwein schwierig.
Ja, dann musst du wandern irgendwas trinken, was halt gar keine Struktur hat. Was halt, also das ist jetzt kein Sommerspaß-Rotwein, wo es um gar nichts geht. Nein. Dafür ist es halt zu komplex und dafür hat es dann zu viel Tannin. Das schmeckt ja vielleicht, wenn du nur sowas trinken willst, nicht.
Mhm.
Aber
für alle anderen.
Für alle anderen ist es halt geil.
Ja, so ist es. Das hat auch keine extremen Marker für ultra kühl oder ultra warm, sondern das ist unendlich. Du hast das vorweggenommen eigentlich.
Aber es stimmt schon, es ist weder ultra kühl noch ultra warm, sondern das ist einfach, das ist halt reif.
Ja.
Aber es ist halt nicht überreif.
Das ist sehr, 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 sehr schön. Ich habe gerade jetzt schon versucht, so ein bisschen einzuordnen, wo ich das hin tue. Also du brauchst irgendeine Rebsorte, die ordentlich Struktur hat.
Richtig.
Aber irgendwann, der extrem fein arbeitet. Jetzt würde ich gerne wissen, welcher Anteil von wo kommt.
Also ich würde sagen, der Anteil der feinen Arbeit ist wahrscheinlich noch wichtigere als die Rebsorte per se.
Mhm.
Aber ja, es ist immer schwer zu sagen. Ne? Ich meine, es wird jeder, der gern mit dieser Rebsorte arbeitet, wird sagen, naja, die Rebsorte ist halt schon auch super. Aber es ist schon sehr, sehr viel Anteil, würde ich sagen, Winzer, Handschrift plus ja, das Ganze drum. Also ich habe mit den Personen hinter diesem ganzen Ding
sehr, sehr schön am Shift, ja.
gesprochen und die Grundantwort war auch da schon, du kannst eins nicht ohne das andere. Also da war auch schon so, es geht um das große Ganze, es geht um die gesamtheitliche Sicht, es ist nicht nur der Mensch, es ist nicht nur der Boden, es ist nicht nur die Rebe, es ist schon das Ganze. Also wird das wahrscheinlich für dich jetzt auch nicht weiterhelfen.
Absolut nicht, aber danke für die Ausführungen.
Ja.
Wir haben diese extreme balancierte Reife da drinnen. Es gibt mir halt kein ganz, ganz kühles Eck.
Mhm.
Das ist halt so ein bisschen, würde ich das ausschließen.
Vollkommen richtig.
Es gibt mir schon, das ist ein Gebiet, wo es ein bisschen wärmer sein kann. Und es gibt mir schon, das ist schön greift, aber es gibt mir halt auch, wer auch immer das macht, ist wirklich gut. Das ist so ein bisschen die Basis des Ganzen. So, wo darf man es denn hin, rebsortentechnisch? Das ist so ein bisschen
das
meine
ist,
Frage.
Das ist wahrscheinlich das, wo es irgendwie ansatzweise hinkommen kannst.
Aha, das ist wirklich schwierig,
nicht
oder was?
Nicht so easy, finde ich. Spannend. Nein, ich finde es sehr schwer.
Also ich finde es nicht einfach einordnenbar.
Ja.
Aber es ist mir aktuell relativ wurscht, weil es ist halt geil.
Ja, ja, vollkommen. Also ich glaube, du kannst das schon einordnen. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass wir mit der Rebsorte wenig Erfahrung haben.
Mhm. Ich habe am Anfang ganz kurz, aber das ist, weil ich mit dir da sitze und nicht mit einem anderen, versuche das in irgendeine italienische Ecke einzuordnen. Aber es funktioniert für mich halt nicht.
Aber ist auch nicht Italien, ja.
Es gibt mir kein Deutschland, es gibt mir kein Österreich. Es kann nicht Frankreich sein tatsächlich. Oder es kann irgendwas, also ich war natürlich in der alten Welt geblieben, weil das ist mein Vorurteil.
Ja. Wird sich heute bestätigen.
Sehr gut. Aber ich war, wenn, dann auf sowas Französisches eher gegangen. Aber ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, was für Rebsorten. Weil
das wäre dann meine Frage.
Es passt nirgends drauf. Hundertprozentig. Also wir haben überhaupt gar keine Cabernet Marker in irgendeiner Form. Das funktioniert nicht, auch wenn das vom Tannin her eventuell ein bisschen möglich war, aber auch nicht hundertprozentig. Und sonst war ich natürlich auch Richtung Pinot gegangen mit einem Fragezeichen, weil ich nicht weiß, wo ich dann dieses ganze Tannin herkriege. Das ist ein bisschen mein Problem, weil es hat schon ein paar Marker, die funktionieren, aber der Rest funktioniert nicht rundum.
Genau, es geht sich halt nicht ganz aus, ja. Ist ja kein Pinot, ja.
Ja. Aber das heißt, wir sind in der neuen Welt. Spannend.
Nein, wir sind nicht in der neuen Welt.
Okay.
Dein Vorurteil bestätigt sich insofern, dass
der
Werner stimmt, weil wir sind nicht in der alten Welt.
Immer doch, du hast vielleicht. Na, gut.
Aber wir haben Vibes aus einer neuen Welt, aber dazu später mehr.
Vibes aus einer neuen Welt. Sehr gut. Muss ich dafür weiter in den Süden gehen als nach Frankreich?
Ja, also die Rebsorte grundsätzlich findest du in Frankreich schon auch.
Okay.
Also auf die Rebsorten kommt das kommen, aber wir sind nicht in Frankreich.
Wenn wir sie in Frankreich auch finden, wo tun wir dich hin, mein Freund?
Es ist eine sehr große Rebsorte insgesamt. Haben wir noch nicht im Podcast gehabt.
Ach so, ja dann, puh. Lass mich doch in meiner kleinen Welt.
Nope. Wir sind in einer Region, die wir neu gekauft haben im Podcast und bei einer Rebsorte, die wir ebenfalls neu gekauft haben.
Exzellent. Wieder was gelernt. Also ich habe vor allem jetzt gelernt, was auch immer es ist. Ich finde es super. Auch wie es draufsteht, finde ich super. Aber wir sind noch nicht in Frankreich, sagst du. Sind wir in Spanien oder in Portugal? Spanien. Wundervoll.
Ersteres Jahr, weil ich habe nicht hörend Ja gedeutet.
Stimmt.
Bei Spanien. Also ich habe es auch in Spanien. Und was gibt es dann für eine Rebsorte, die es in Frankreich viel gibt, in Spanien viel gibt?
Granacha. Sehr
Granacha,
schön.
Richtig.
Macht auch Sinn. Wobei man da der Alkoholfeldberg ganz oft hinten halt beim Granacha die richtige Watschen gibt. Das ist ja nicht der Fall.
Richtig. Es hat trotzdem 14 Alkohol.
Wirklich? Gibt mir nicht die Watschen davon. Herrlich.
Glaubst halt
wundervoll.
Nicht. Nein. Also ich hätte auch gesagt, wenn du das jetzt kriegst, sagst du wahrscheinlich 13, ja. Irgend sowas, 13,5 vielleicht, aber.
Ja, aber nicht das drüber.
Nein.
Ehrlich. Also, aber Granacha aus Spanien.
Richtig.
Wundervoll.
Wir müssen ein bisschen drüber reden, was das für eine Rebsorte ist.
Ja.
Wir müssen ein bisschen drüber reden, was für eine Region das ist, weil wir in der Region auch noch nicht waren. Ich fange mal mit der Rebsorte an, wenn es für die okay ist. Wir haben ja da eigentlich sage ich, weil für uns eigentlich, insgesamt ist es halt einfach eine weltberühmte Rebsorte.
Ja.
Ich meine, ist jetzt nicht gerade am aufsteigenden Ast, muss man auch dazu sagen. Ne? Also du hast aktuell so um die 150.000 Hektar immer noch. Das waren aber auch schon mal 200.000.
Wirklich?
Ja. Also es war schon mal sehr, sehr, sehr viel. Jetzt ist immer noch sehr viel. Die Sorte hat unterschiedlichste Namen, ist eben in der alten Welt heimisch, wie du schon gesagt hast.
Ja.
Und eigentlich sind wir ja bei Canonò. Zumindest heißt es so in Italien, besser gesagt in Sardinien. Überall anders kennt man es als Grenache oder Garnacha.
Ich habe noch niemals die sardinische Variante davon gehört.
Das ist ganz spannend, ja. Grundsätzlich war eigentlich lang klar, dass Garnacha aus Spanien kommt.
Ja.
Weil erstmals erwähnt unter dem Namen Aragonés, weil es laut die Spanier halt aus der Region Aragonien kommt. Die Italiener wiederum sagen, die Rebsorte kommt aus Sardinien, also Canonò wäre der richtige Name. Sind sie erst nicht so lang draufgekommen, also ich glaube 2006 oder so haben sie angefangen, dass da diskutieren, dass das eigentlich Ernas ist. Und sie haben grundsätzlich einen ganz guten Punkt, weil es gibt auch frühe Erwähnungen der Rebsorte in Sardinien. Und du hast halt in dieser Zeit um 1500 bei der ersten Erwähnung hast du auch viel Handel zwischen Sardinien und Spanien gehabt. Und Sardinien war damals sogar Kolonie von den Spaniern. Also zwischen 1479 und 1720 war Sardinien spanische Kolonie.
So lange sogar?
Ja, war mir auch nicht so bewusst. Also es könnte grundsätzlich schon stimmen. Es ist trotzdem ein bisschen realistischer, dass die Herkunft spanische ist. Zumindest sagt das auch die Chances Robinson im Standardwerk Wine Grapes, A Complete Guide to All 1368 Wine Varieties. Und zwar, sie sagt, es gibt in Spanien halt alle Farbvarianten von Grenache.
Ja.
Weil du hast ja quasi Grenache Noir, du hast den Weißen, also Garnacha Blanco, du hast Garnacha Roja oder Grenache Gris, also diese hellere, graue Variante unter Anführungszeichen. Und in Sardinien gibt es aber nur Garnacha Tinto. Also in Sardinien gibt es eigentlich nur die rote Variante. Und Gleichzeitig ist auch die genetische Diversität innerhalb der Farbvarianten in Spanien höher.
Okay.
Und als Faustregel gilt quasi, dass die Rebsorte meistens halt dort herkommt, wo die meiste Diversität innerhalb der Rebsorte entsteht.
Ist eine schlüssige Argumentation.
Ist eine vollkommen schlüssige Argumentation, deswegen kann man, glaube ich, sagen, ja passt, wir sind in Spanien.
Ja.
Und wir sind ja heute auch in Spanien, also passt das ganz gut. Und zwar sind wir in der Sierra de Gredos.
Mhm.
Das ist jetzt per se kein Weingebiet, sondern eigentlich ein Gebirgszug westlich von Madrid. Geografisch sind wir in dem Dreieck Kastilien-León, Kastilien-La Mancha und Extremadura. Mhm. Nirgends so hundertprozentig. Wir kommen da mit dem Pico Almanzor bis auf fast 2600 Meter auf. Also
ja,
richtig hoch für spanische Verhältnisse, halt ein richtiges Gebirge. Und weinbaugebietstechnisch sind wir heute in die Ausläufer und Täler ein bisschen westlich von der Sierra de Gredos. Offiziell ist das Ganze dann Kastilien und León, weil irgendwohin muss das einteilen, auch wenn es keine eigene DO dort per se gibt. Was man ja diskutieren könnte eigentlich, weil da gibt es schon geilen Wein. Aber dazu später auch noch mehr. Wir haben in der Region natürlich ein geiles Klima. Durch das Gebirge, durch die unterschiedlichen Täler haben wir ganz viel Mikroklimata, die ganz, ganz unterschiedlich sein können. Natürlich extreme Temperaturunterschiede Tag und Nacht, das ist eh klar. Aber auch zwischen die Bereiche, also im Sommer bis zu 7-8 Grad ein Unterschied innerhalb der Subregionen von mit quasi ja, eine halbe Stunde hin und her fahren. Also da ist wirklich viel Unterschied. Deswegen rein jetzt zu sagen, ja passt, Sierra de Gredos und das muss dann so und so schmecken, wäre schon mal vermessen, weil es da noch so viele Unterschiede gibt. Wir haben zum Beispiel Regionen wie Cebreros, wo es vergleichsweise viel Wein gibt auf 800 Meter Höhe.
Mhm.
Und dort ist natürlich ein bisschen heißer. Da kriegt es im Sommer schon gerne mal 40, 45 Grad.
Puh.
Und da, wo wir heute sind, in Navarrevisca, wo wir auf fast 1200 Meter sind, halt nur 35, 38 Grad.
Nur.
Und ja, nur, also es wird eh heiß, hast du richtig gesagt, Nein, es ist warm und trotzdem ist es nicht warm und es ist nicht kalt und nicht ganz kühl, aber es ist trotzdem irgendwie kühl. Also das wird schon warm, bleibt aber halt auch sehr kalt. Also du kannst Schnee haben und du kannst aber gleichzeitig halt die 35, 40 Grad haben.
Ich würde gerade sagen, Sommer. Du hast wahrscheinlich auch Tag-Nacht-Gefälle, die stärker sind, weil du da oben bist.
Genau. Und du hast dort viel mehr Regen grundsätzlich auf diese 1200 Meter. Dazu auch noch mehr später. Es hat in der Sierra de Gredos immer schon Wein gegeben.
Mhm.
Also sind früher Mönche ganz klassisch halt ins Gebirge gegangen, haben sich da irgendwo eingesperrt und haben halt ein bisschen Wein gebraucht, weil sonst wird da halt wirklich fad. Und haben mit Weinbau angefangen, haben dann gecheckt, ja gut, nach Madrid ist halt nicht so weit, haben das an einen Hof geliefert, also schon mal nicht so schlecht.
Mhm.
Allerdings hat sich das dann relativ bald aufgehört, sobald es eine Bahnstrecke Richtung La Mancha, also Richtung Süden gegeben hat von Madrid aus, weil dort ist halt dann Ebene und da kriegst du halt ein bisschen billiger Wein am Schluss, weil
es
halt leichter zu machen, ganz genau. Und dann war das in der Sierra de Gredos relativ schnell wieder vorbei, insofern, dass halt mehr Wein für irgendwen anderen gemacht hat, sondern nur mehr halt Eigenbedarf mehr oder weniger. Also es hat halt jede Familie, jedes kleinere Dorf hat halt jeder Wein gemacht, ein bisschen seine kleinen Weingarten bearbeitet, aber ist nicht im großen Stil. Ne? Wir sind da wirklich in Bergdörfern am Schluss.
Mhm.
Navarrevisca, wo wir heute sind, hat ganze 200 Einwohner. Also
wirklich
gar nichts.
Klar.
Und sowas wie Weingut gibt es da halt dann per se nicht.
Ja.
Im Endeffekt hat in der ganzen Region eigentlich so in die 60er es aufgehört, dass man überhaupt noch irgendwie Rebbestand nachgepflanzt hat.
Okay.
Also alles, was da ist, ist mindestens und wirklich mindestens 60 Jahre alt. Das heißt, alte Reben ist alles, was noch viel da ist. Also da geht es halt dann wirklich bis auf irgendwie über 100 Jahre auf.
Mhm.
Damit man sich die Umgebung noch näher vorstellen kann, werde ich es dann natürlich auf Instagram und im Blogpost auch bildlich zeigen, aber ich versuche es ein bisschen zu erklären für die ZuhörerInnen. Wir sind da extrem kleinstrukturiert natürlich.
Ja.
Nicht nur, was jetzt da die ganzen landwirtschaftlichen Betriebe betrifft, sondern auch die Landschaft. Du hast urviel Berg, du hast urviel Baum random dazwischen, Büsche random dazwischen, du hast urviel Steine einfach, also du hast wirklich Granitfelsen, die da mitten in der Landschaft herumlingen und auch mitten in die Weinberg. Wobei Weinberg siehst per se jetzt nicht einmal. Also du schaust dir die Bilder an von der Region und denkst so, hä? Da ist kein Wein, also da gibt es keine Flächen von Weinberge.
Mhm.
Der durchschnittliche Weinberg ist 0,3 Hektar groß.
Okay, winzig.
Also ganz winzig.
Mhm.
Und das aber halt trotzdem nicht dann irgendwie nebeneinander, sondern einfach irgendwo versteckt. Wo halt das irgendwie funktioniert hat, dass da was wächst, haben sie halt früher irgendwann einmal Reben anpflanzt und dann liegt halt wieder mal ein Stein dazwischen.
Ja, sicher, es ist halt auch unpraktisch, so einen Star aus dem Weg zu räumen. Du hast ja keine Mittel dafür. Also
nein, es ist nicht nur unpraktisch, es ist unmöglich. Wir reden da schon wirklich von Steinen.
So richtige Felsen, ne?
Ja, ja, die sind so 10 Meter hoch.
Ah, ja.
Also es schaut aus, als hätte ein sehr, sehr großer Obelix dort Hinkelsteine gedroppt, einfach in der ganzen Landschaft.
Mehr. Das ist jetzt super für meine Visualisierung.
Ja, war doch, das muss ich einbringen, weil so kann man sich so ein bisschen vorstellen. Mhm. Und das halt auch wirklich mitten in die Weingärten. Also wenn du die Fotos von den Weingärten dann anschaust, dann liegen da genauso diese Steine drin. Und offiziell ist es dann halt ein Weingarten von, keine Ahnung, 0,7 Hektar Fläche. Und es sind aber in Wirklichkeit nur 0,3 Hektar, weil da liegt der Stein drin, aber der zählt halt zum Weingarten und hast du Pech gehabt. Also ja, sehr zerklüftetes Bergland. Mhm. Und ich habe mir das natürlich im Vorfeld meines Telefonates mit Emanuel und Carmen von der Domaine d'Exay angeschaut. Man schreibt es übrigens Dexaye und ich habe auch schon sehr oft Dexaye gehört von unterschiedlichsten Leuten. Man spricht es tatsächlich Dexaye aus.
Dexaye, okay.
Mehr dazu auch später mehr, weil es ist auch einfach halt nicht Spanisch, deswegen ist das nochmal ein extra Klassiker. Zungenbrecher.
Mhm.
Aber ja, ich habe mir das halt angeschaut und habe ihn halt dann auch gefragt in Emanuel und die kamen so quasi, wo ist denn da überhaupt Wein? Also ich habe es auf Google Maps angeschaut, ich habe keinen einzigen Weingarten gefunden. Mhm. Also so hart zerklüftet. Ausschauen tut das Ganze natürlich extrem geil, weil halt, also es ist halt einfach wie eine verlassene Landschaft irgendwie. Schaut halt richtig leibend aus, es ist nur Natur, du hast dauernd irgendwie so kleine Hügel mit Wald dann wieder dazwischen. Mhm. Also halt, ja, schon sehr magisch irgendwie, auch schon vom reinen Bildmaterial. Ich glaube, wir müssen da echt einmal hinfahren. Und jetzt da haben sie Emanuel und Carmen nicht als erste Winzer dort gedacht, sie revitalisieren dort. Die ganzen Weinberge, es hat schon mal wer gemacht. Also es gibt schon einige junge Winzerinnen und Winzer, die da in der Region zeigen, dass man halt da was machen kann, gerade eben wegen dem genialen alten Rebbestand von Garnacha. Die jüngsten Reben eben 60 Jahre alt, dann geht es über 100 Jahre auf. Und das ist natürlich ein geiler Schatz. Und du hast sicherlich schon mal von Commando Che gehört.
Natürlich.
Richtig, die sind in der Region, also die sind auch sehr berühmt dafür, dass sie halt aus diesen alten Garnachas geile Sachen machen. Und auch ein bisschen wärmeren Zebreros zum Beispiel macht der Telmo Rodriguez, den kennst du von Remeluri.
Mhm.
Der macht dort ein Projekt Pegaso Viñas Viejas. Also es gibt schon spannenden Weinbau dort, das zieht schon die Freaks so ein bisschen an. Aber ja, Hype wäre jetzt zu weit gegriffen. Es ist trotzdem halt urklar, es ist urzach zu machen, es gibt trotzdem nichts. Und jetzt da haben wir quasi die drei relevanten Weingüter mit dem einen, über das wir heute reden, schon wieder genannt. Es gibt ein paar noch kleinere, noch nischigere Sachen natürlich, aber es gibt schon was dort.
Mhm.
Halt weit verteilt. Und jetzt müssen wir aber zuerst einmal über Emanuel und Carmen reden.
Ja, bitte.
Emanuel Campana und Carmen de la Pascua und wie die überhaupt daherkommen. Ich habe vorher schon angeteasert, wir haben so ein bisschen neue Welt-Vibes da drinnen.
Genau.
Die kommen nämlich beide nicht aus der Gegend.
Mhm.
Der Emanuel ist eigentlich Argentinier und die Carmen kommt aus der Nähe von Cadiz. Also beide.
Wie sind sie denn da gelaunt?
Richtig,
bitte?
Richtig. Das müssen wir jetzt einmal schön langsam aufdröseln und ich sage gleich, es wird ein bisschen dauern. Emanuel, also Argentinier. Seine Familie stammt aus Argentinien, wobei auch das schon wieder zu kurz gegriffen. Die Großeltern sind aus Italien.
Ah, okay.
Sind aus Italien nach Mendoza ausgewandert und haben dort, wie er gesagt hat, das gemacht, was sie halt kennen haben: Wein. Weil. Wenn du aus Italien kommst, dann hast du mit Wein schon ein bisschen Ahnung, dann machst du dort auch Wein. Und auch seine Eltern haben dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten gehabt, hat er gemeint. Entweder du wirst Lehrer, das war gegangen, oder Winzer. Das war damals, also viel mehr Jobmöglichkeiten hat es da in Mendoza nicht gegeben.
Ah, okay, das war einfach Möglichkeiten-Ding.
Genau, das war ein Möglichkeiten-Ding.
Okay.
Und seine Eltern haben sich halt beide für die Winzerkarriere entschieden und haben gesagt, ja passt, sie wollen was mit Wein machen, wobei man sich das jetzt nicht romantisch vorstellen darf, dass das jetzt da so das Weingut von den Großeltern übernommen und da Familientradition und bla bla. Nein, es war eigentlich ganz anders und zwar hat sein Papa die Möglichkeit gekriegt, ein neues Projekt zu starten, das Ganze aber in Chile, in der Nähe von Santiago de Chile. Also sie sind einmal über die Anden drüber gefahren mit dem Auto, 4,5 Stunden bis dort, hat Emanuel gesagt, das war ganz okay.
Okay.
Er war damals 4 Jahre alt, also halt wirklich ein kleines Kind. Entsprechend ist er die größte Zeit dann auch in Chile aufgewachsen, weil das war dann wirklich, Homebase war dann Chile.
Ja.
Also er sieht sich als Argentinier, also er sagt da sofort, der ist Argentinier, aber eigentlich war er ab dem 4. Lebensjahr dann die größte Zeit in Chile.
Mhm.
Und das Projekt war im Endeffekt, ja, kein Flaschenwein, sondern der hat halt einfach Bulkwein gemacht. Also halt einfach Passverkauf und halt Massensachen. Aber wie der Emanuel selber gesagt hat, it pays the bills. Also es zahlt halt die Rechnungen, es funktioniert halt schon ganz gut.
Solange es, also so unromantisch wie das ist, aber solange das die Rechnungen zahlt.
Richtig, und wir reden da trotzdem von Familien, von Einwanderern. Also das ist alles nicht so easy. Da kommst du nicht und sagst, ja passt, ich möchte jetzt mein geiles Projekt machen, weil Geld habe ich eh genug, sondern da musst du echt einmal ein bisschen schauen, wie es halt ausgeht.
Ja.
Und das hat halt ganz gut funktioniert. Und ja, ein technischer Zugang hat der Emanuel selber gesagt, aber es hat halt gepasst. Der Emanuel wächst da auf im Weinbereich, aber halt in einem Weinbereich, der jetzt nicht super spannend ist, gemeinsam mit seinem Bruder. Beide Eltern arbeiten mit Wein, aber eben keine Familientradition, kein Weingut mit dem Familiennamen drauf.
Mhm.
Jetzt hat es auch keinen Druck gegeben, dass die Kinder irgendwas mit Wein machen per se. Er hat auch gesagt, er hat nicht gewusst, was er wirklich machen will. Er wollte eigentlich Fußball spielen und ein bisschen Playstation spielen und das war's. Und ja, so richtig aktive Entscheidung für Wein hat es nicht gegeben. Aber genau wie sein Bruder hat er dann begonnen, Agrartechnik zu machen.
Mhm.
Einfach weil er gesagt hat, ja, Landwirtschaft war halt allgemeiner was ganz Spannendes. Es war eine sehr Last-Minute-Entscheidung, hat er gemeint. Er hat einfach gesagt, ja passt, das mache ich, weil da kann ich dann immer noch entscheiden, ob ich irgendwas eben in die Weinrichtung machen will oder ob ich mehr in, keine Ahnung, andere landwirtschaftliche Bereiche gehen will.
Ja.
Da hast du noch immer, also das ist nicht viel passiert quasi. Das Einzige, was er gewusst hat, war, er möchte nicht im Büro sitzen.
Ja gut, das ist ja schon mal ein gutes Ausschlussverfahren.
Genau, er wollte auf jeden Fall mal raussehen.
Mhm.
Und ja, dann hat er gesagt, ja passt, dann machst du das halt einmal. Und nach dem ersten, zweiten Jahr, hat er erzählt, ist dann immer klarer geworden, dass der Weinbereich schon was ist, was ihn auch interessieren würde.
Okay.
Und dass er da irgendwas machen will, irgendwas langfristig in dem Bereich. Nachdem es daheim jetzt ja keine Vorstellungen gegeben hat und auch keine Vorbilder, keine Vorgaben in Richtung, du machst deinen eigenen Wein, war das jetzt auch nicht so Thema, so quasi, er muss irgendwann einmal was Eigenes machen. Es kommt tatsächlich erst viel später. Zuerst war es wirklich einmal, ja, Weinbau und er will einmal ein bisschen was kennenlernen und hat dann gesagt, ja passt, nicht nur unterschiedliche Weinbaugebiete würden ihm interessieren und nicht nur unterschiedliche Techniken, sondern er will eigentlich auch die Kulturen sehen.
Hm.
Eigentlich will er Kultur, Philosophie, er will was von der Welt sehen, so ein bisschen. Ne? Also eh klar, als junger Kerl, der halt da gerade so ein bisschen eine Leidenschaft entdeckt, du willst einmal was sehen. Und der Emanuel hat gesagt, am Schluss ist ja wurscht, in welche Weinregion du gehst, du musst nur die Leute kennenlernen.
Stimmt.
Wenn du die richtigen Leute kennenlernst, dann ist geil und nur so kannst du auch eine Region verstehen. Weil nur über den Wein wird es nicht gehen. Das gehört alles zusammen. Genau.
Mhm.
Und er hat selber gesagt, im Terroir without people is nothing. Also er ist auch keiner, der den Ansatz sieht, quasi, dass es nur um den Wein geht. Du brauchst die Menschen schon auch, damit da was draus wird. Ne?
Mhm.
Und er hat dann in Chile zuerst einmal gearbeitet, für zwei Jahre, ist dann nach Frankreich gegangen, an die südliche Rhone, hat dort auf einem kleinen Weingut viel mit Carignan gearbeitet, dann wieder zurück nach Chile, ist nach Mendoza auch wieder gegangen, auch die argentinischen Wurzeln ziehen und dann auch dort einmal wieder hin, dann ins Chianti für eine Lese, ins Friaul für eine Lese,
auch
die italienischen Wurzeln über die Großeltern. Also er hat sich wirklich alles angeschaut, ganz, ganz viel gereist, hat ganz, ganz viel gesehen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt zu dem Zeitpunkt auch die Carmen de la Pascua. Die Carmen wächst in Cadiz auf, also wirklich südlichster Zipfel Spaniens quasi.
Ja.
Und sie hat gar nichts mit Wein zu tun.
Mhm.
Also sie hat erzählt, sie ist mit der Schule fertig geworden und sie hat gewusst, sie will irgendwas studieren. Sie hat urviel interessiert, aber sie hat gar keinen Plan gehabt.
Mhm.
Ihr hat ja, extrem viel halt Spaß gemacht, ganz viel Interessen, aber was genau, keine Ahnung. Was gewusst hat, sie will nicht so wie die Mama den ganzen Tag im Büro sitzen. Also auch da eine Parallele, dieses nach außen war bei der Carmen auch immer da, aber sie hat nicht gewusst, wie und was.
Ja.
Und den Ausschlag hat dann tatsächlich ein Lehrer gegeben, der hat sie ein bisschen in diese Weinrichtung geschubst.
Mhm.
Und zwar hat der eine Tochter gehabt, die Professorin an der Uni in Cadiz war und dort Weinbau gelehrt hat.
Mhm.
Und der hat gesagt, hey, also du hast so viel Interesse und so, du willst irgendwo tief in der Materie rein. Meine Tochter macht da was auf der Uni mit Wein, probier doch einmal das, inskribier da einmal, schau dir das mal an, vielleicht taugt er das. Also der dürfte irgendwie halt für sie schon eine gute Bezugsperson gewesen sein quasi und dann hat es dem halt so weit vertraut, dass gesagt hat, ja passt, das schaue ich mir jetzt einmal an.
Mhm.
Und nachdem wir ja jetzt in Cadiz sind, ist ja Jerez quasi ums Eck, ne? Also wir sind da mit San Luca de Barrameda, Jerez de Frontera und El Puerto de Santa Maria in diesem Dreieck, der Deo Jerez, also da passiert ja viel, ja. Und da war natürlich diese Professorin total involviert in wirklich weinbautechnische Sachen und nicht nur sie hat das theoretisch halt gemacht, sondern die war halt wirklich voll drin in dieser ganzen Bubble. Mhm. Und das hat der Carmen halt voll getaugt. Also die hat es voll zart. Da geht da halt eine neue Welt auf, ne? Super spannend, total komplex und sie macht es, sie will das durchziehen. Jetzt musst du aber vorstellen, sie kommt da an die Uni, kein Weinbau-Background, lauter Winzerkinder natürlich.
Ah, ja, ja.
Alle haben schon Ahnung, also war für die Carmen klar, sie muss sich da jetzt schnellstmöglich einmal ein Praktikum suchen, weil sie kennt sie ja noch gar nicht aus und
ja,
da muss man sofort nachziehen.
Schon ne? Wild, wenn du da reinkommst und alle anderen haben das entweder von klar auf schon gesehen oder haben zumindest einmal das eine oder andere Praktikum machen müssen oder sowas in Richtung. Ja?
Genau. Und sie ist damals 19, hat gar keinen Plan, aber hat halt sehr viel Energie und let's go. Und sagt, ja passt, sie macht es jetzt, hat sich nicht blöd angestellt und kriegt gleich mal die erste Möglichkeit zu ihrer ersten Lese.
Mhm.
Und zwar bei kaum geringeren als beim Willy Perez, wo Bodegas Luis Perez.
Wirklich?
Ja, also schon ein sehr, sehr talentierter Winzer in der Region. Der macht neben die eigenen Sachen auch viel mit Ramiro Ibanez.
Ja, genau.
Cota 45. Also richtig leibende erste Station, das war 2014 und da war für die Carmen dann so richtig klar, oh wie geil.
Ja, ich glaube, dass sie das dann motiviert.
Richtig, das will ich machen, let's go. Sie kriegt dann die Chance, dass sie in Bordeaux studiert, auch leibend, und arbeitet dann in Burgund bei der Domaine Matro in Merceau. Hat mir auch nichts gesagt, die war gerade in einer Transition quasi die Domaine von die Eltern auf die zwei Töchter, die haben gerade übernommen.
Mhm.
Und das war für die Carmen halt super spannend, weil halt natürlich in so einer Entwicklungsphase lernst du halt am meisten. Also ich habe gesagt, da waren sowohl der Vater, der da halt davor sehr prägend war für das Weingut, immer noch voll involviert, aber die Töchter sind halt mit neuen Ideen schon gekommen und sie hat halt das alles so ein bisschen von außen mitgekriegt, ne?
Ja.
Und hat halt gesehen, was da für Struggles sind, aber was da für Chancen gerade entstehen und so. Also richtig, richtig interessant. Und weil die Carmen aber auch so ein bisschen die Welt sehen wollte, hat sie sich gedacht, nein, sie muss noch irgendwo anders hin. Und ist dann tatsächlich nach Chile gegangen.
Wirklich?
Ja. Sie geht nach Chile zu Matetich Vineyards in Valparaiso, also direkt bei Santiago de Chile. Und Matetich ist ein ganz bekannter Betrieb in Chile.
Okay.
Die arbeiten biodünn, landwirtschaftlich extrem spannend, haben ganz viel mit Syrah gemacht. Also die stehen so ein bisschen für, ja, cool Climate Syrah in Chile zu machen.
Voll spannend.
Das hat davor niemand gemacht.
Mhm.
Und auch spannend, Matetich klingt jetzt überhaupt nicht nach Chile, nach Südamerika, sonst was. Habe ich auch mal geschaut und der Emanuel hat mir das dann erklärt, dass grundsätzlich in Chile es eine sehr, sehr große kroatische Minderheit gibt, die gerade im Süden sehr, sehr viel beheimatet ist, weil die angesiedelt worden sind, um quasi Patagonien zu besiedeln. Also da haben damals die Argentinier und die Chilenen quasi, die wollten beide Patagonien haben und haben sie halt dann einfach Leute geholt. Ne?
Ja.
Und da waren es viel Kroaten, es gibt da zum Beispiel, ich glaube sogar der aktuelle Präsident von Chile ist irgendwie, hat kroatische Wurzeln und so Sachen. Also ist nicht so unbekannt eigentlich in dem Land, aber war mir auch nicht
spannend,
bewusst.
Spannend, ne?
Und Matetich eben ein richtig, richtig renommierter Betrieb, eben seit Ewigkeiten biodünn und sie kommt dort hin, 2017 und der zweite Winemaker dort ist gerade ein Herr mit dem Namen richtig, Emanuel Campana.
Mhm.
Also sie lernen sich dort kennen und ja, der Emanuel ist halt gerade nach seinen vielen Reisen quasi nach Chile zurückgekommen, hat 2016, also ein Jahr vorher quasi, ist er zurückgekommen, weil er gesagt hat, er will eigentlich einmal einen ganzen Jahreszyklus erleben, weil er hat halt im Endeffekt von Lese zu Lese gelebt. Ne?
Ja.
Und hat halt viel gesehen und spannend, aber er hat gesagt, eigentlich möchte ich mal langfristig sehen, wie ist ein ganzer Zyklus, was passiert da im ganzen Weinjahr, nicht nur was passiert, wann die Trauben dann reif sind bei der Lese. Ja, also das ist halt dann so eh spannend und eh ein sehr, sehr wichtiger Teil, der wichtigste wahrscheinlich, aber der Rest ist halt auch sehr wichtig. Also ja, deswegen hat er gesagt, nein, mal irgendwo hin und wirklich als Winemaker dort arbeiten und hat dann eben diese Chance gekriegt bei Matetich und ist insgesamt fast 5 Jahre dort gewesen, also von 2016 bis 2021 fast, als eben ja, Kellermeister, zweiter Winemaker, so in die Richtung. Und das Wichtigste hat er selber gesagt, war natürlich, dass er die Carmen dort kennengelernt.
Natürlich.
So. Zwischen 2017 und 2020 ist die Carmen jetzt quasi zwischen Chile und dem Burgund gependelt. Sie hat selber gesagt, sie hat eine Ausritt gebraucht, um den Emanuel zu sehen.
Natürlich.
Also hat sie sich das einfach auch da. Und dann kommt auf einmal Covid und stellt das ganze Ding irgendwie so ein bisschen am Kopf. Es geht nicht mehr so leicht, dass du halt herumpendelst überall. Sie geht dann auch zurück heim nach Spanien, arbeitet nochmal mit Willy Perez, macht ihren ersten eigenen Wein.
Ah ja.
Also sie hat, es waren sogar drei verschiedene Palominos, hat sie da ein bisschen gespürt, beim Willy Perez quasi.
Oh,
ja. Also
cool.
Schon auch gutes Standing schon gehabt zu dem Zeitpunkt, dass das machen darf. Hat dann nochmal in einer traditionellen Killerei in St. Luca gearbeitet und es ist halt alles ein bisschen festgefallen gewesen. Es, ja, sie wollen irgendwie gemeinsam sein, es funktioniert nicht so richtig, sie wissen nicht wie. Der Emanuel hat währenddessen auch schon öfter versucht, irgendwie nach Spanien zu kommen.
Ja.
Hat auch 2019 eine Lese beim José Luis Mateo von Quinta de Muratella gemacht. Also ja, es hat ihm schon taugt bei Matetic grundsätzlich, aber das Problem war, er hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er da halt als zweiter Winemaker immer technischer wird irgendwo und immer mehr in diesem ja, festgefahrenen Bild auch wieder drinnen hängt. Also er war nicht mehr so ganz auf diesem Wein ist jetzt meine größte Passion, sondern er war so ein bisschen...
Es hat Arbeit gewesen.
Ein bisschen Arbeit, genau. Und gerade beim José Luis Mateo war das wieder so ein Spark, wo er gemerkt hat, so fuck, es ist doch Leidenschaft, die da eigentlich drin sein kann, wenn du halt so, weil das ist ja ein komplettes Freak-Projekt, ne? Wenn du halt sowas machst. Und das war so ein bisschen eben, wie ich vorher gesagt habe, es war nicht immer klar, dass der selber was machen will.
Ah, ja.
Und da war so ein bisschen der Spark so quasi, na wann, dann muss ich irgendwas Eigenständiges machen, wo ich wirklich meine Leidenschaft behalten kann und das nicht als Arbeit sich, genau. Ja. Und wie die Carmen grundsätzlich einmal gefragt hat, ob sie dabei war bei sowas, die war natürlich sofort Feuer und Flamme. Also wäre da nicht Covid quasi, hätten sie sofort gesagt, passt, let's go, wie kriegen wir das hin?
Ja.
Und dann kriegt der Emanuel einen Anruf von einem Freund oder wie er es in seinen eigenen Worten gesagt hat, sometimes in life there are crazy coincidences and this one is about friendship.
Oh.
Also Storytelling kann er schon auch. Also es gibt manchmal eben verrückte Zufälle und das hat halt mit einem Freund zu tun, den er tatsächlich noch aus Chile kennt. Einer seiner besten Freunde als Kind, der Roberto Núñez, den kennt er seit er 10 Jahre alt. Und der hat eben gewusst, dass der Emanuel ein eigenes Projekt starten will. Früher oder später, der hat auch gewusst, dass er eigentlich mit der Carmen zusammen was machen will. Also realistisch war es schon irgendwo in Spanien. Und der war gerade Winemaker bei Comando G.
Aha, so also kommen wir also in diese Region.
Schon in dieser Region, ganz genau. Und der Roberto ruft ihm an und sagt, hey, ich hab da was. Das ist genau das, was du suchst. Das könnte einfach dein Projekt sein. Das ist ganz genau das, was du suchst. Es könnte dein Projekt sein und das könnte auch dein nächstes Leben sein. Alte Garnacha-Reben mitten im Nirgendwo. Komm mal her und schau dir das an. Fix viel hocken, aber das wird schon. Und er hat ihm Emanuel einmal Fotos geschickt. Der Emanuel hat zurückgeschrieben, wo sind die Weinreben? Der Roberto hat gemeint, naja, es ist vielleicht ein bisschen verwildert und verwachsen, aber da drunter, ich verspreche das, da drunter sind geile alte Reben. Also, es war ein bisschen zart am Anfang. Aber es gibt noch einen zusätzlichen Vorteil von dem Ganzen, und zwar, dass diese Rebflächen ein Investor zusammengekauft hat und der hat eben über Jahre spannende Rebflächen da in der Region gekauft. Das heißt, du hast einmal finanziell einen gewissen Background. Der hat wen gesucht, der da halt richtig was Geiles draus macht.
Okay.
Und das ist jetzt natürlich spannend für Emanuel und Carmen, weil dann musst du nicht dein ganzes Geld investieren, sondern unter für Anführungszeichen nur dein Leben dorthin bewegen.
Ist eh Aufgabe genug.
Und sie haben sich das halt angeschaut, sind halt hingefahren, haben sie das angeschaut und die Carmen hat gesagt, naja, wir waren halt schon auch sehr verzweifelt, wir wollten irgendwie zusammen sein und wir wollten irgendwas gemeinsam machen und wir sind immer noch in 2021, es ist immer noch mitten in dem ganzen Covid-Ding, also es gibt nicht so viele Chancen. Und der Emanuel hat auch gesagt, also so eine Chance, die kriegst du halt wahrscheinlich auch nur einmal. Also war für sie dann relativ schnell klar, wir müssen das riskieren. Und mit riskieren haben sie schon wirklich gemeint, riskieren, weil er hat gesagt, für ihn war das so oder für sie beide war das so, sie fahren da jetzt hin, sie probieren das, sie setzen alles auf diese Karten. Wenn das nicht geht, ist das nicht nur jetzt finanziell und weinbautechnisch geschissen und irgendwie halt nichts geworden, sondern wenn das nicht geht, ist auch die Beziehung vorbei. Sie haben gewusst, jetzt müssen sie zusammen oder that's it.
Ja, es ist natürlich eine absolute Feuerprobe, wenn du dann so ein Projekt gemeinsam machst.
Naja, klar.
Dann, ob das wirklich funktioniert oder ob es nicht funktioniert.
Wenn es nicht funktioniert, der Emanuel kann jetzt nicht einfach spaßhalber in Spanien bleiben.
Ja,
Weil der ist extra für Chile daher. Die Carmen ist auch durch halb Spanien extra daher.
Ja.
Also wenn das nichts wird, dann ist es aus.
Ja.
Das war einer beiden bewusst. Das ist schon richtig, schon heavy irgendwie.
Ja.
Aber gut. Sie probieren das, weil er hat gesagt, du stehst da. Siehst natürlich die ganze Arbeit, weil die Weingärten waren alle komplett verwildert.
Ja.
Aber du stehst da auf 1200 Meter, purer Granit, du hast eine Region, in der es viel regnet untypisch für Spanien.
Stimmt.
Du bist sehr hoch oben eben, du hast bis zu 100 Jahre alte Reben. Du hast Garnacha als Rebsorte, die super spannend sein kann,
ja,
aber auch ganz unterschiedlich. Mhm. Weil er gesagt, er hat schon so ein bisschen die Weine von Comando G natürlich kennt, auch von Telmo Rodriguez die Sachen kennt und ein paar verschiedene Sachen aus der Region schon probiert gehabt in die Jahre zuvor. Aber so ein klares Bild, wo es da jetzt hingehen kann, hat er noch nicht gehabt, weil er gesagt hat, das kann schon wieder so in so viele unterschiedliche Richtungen, eben auch wegen den ganzen Mikroklimata allein in der Region. Also er hat gesagt, das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, er hat gewusst, geil, genau deinen Weinstil will ich machen, sondern er hat sich gedacht, ja, wann dann könnte das da schon funktionieren? Es ist halt, also die Bedingungen könnten besser nicht sein im Endeffekt. Aber ob das die Reben, ob das Garnacha kann.
Das ist halt eine ultimative Challenge, weil es halt auch Karibsorten ist, mit denen die beiden jetzt viel gearbeitet haben davor, oder?
Nein. Also ich habe auch gefragt, ob es ein ausschlaggebender Punkt eben war, die Rebsorte. Und das wollte ich ganz am Anfang auch. Deswegen habe ich gemeint, so, es ist um das große Ganze gegangen. Die Rebsorte war irgendwie nie das Thema.
Okay.
Es war vielmehr dieses Klima, also halt 1200 Meter, es regnet, es zieht da immer Wind durch, ganz, ganz lange Reifezeiten möglich, richtig geil, alte Reben, alles verwildert, insofern, dass du halt da nie irgendwie mit Gerät durchfahren hast können.
Ja.
Also sehr, sehr ursprünglich. Aber ob das jetzt Grenache ist oder nicht, wäre wurscht gewesen.
Alles klar.
Ein bisschen südliche Rand, natürlich arbeitet es ein bisschen mit Grenache, aber.
Ja, aber das hast du gemeint, Carignan war der Fokus.
Carignan war der Fokus, ja. genau, ganz genau. Also es war jetzt nicht das, dass gesagt haben, ja passt, da haben wir schon Ahnung, sondern es war mehr so leeres Blatt Papier, was der Emanuel aber gesagt hat, das hat er schon auch positiv gefunden, weil damit, und das kann die Rebsorte für sich halt auch, damit kannst du halt auch eben viel machen. Also es ist schon immer eine Rebsorte, die das Terroir rausbringen kann. Und du hast ja auch gesagt, das Erste, was ich rieche da, ist staubig, da ist dieser Granit, genau.
100%.
Und den spürst du halt sofort, ja. Jetzt sind wir nach kurzer Bedenkzeit quasi dabei, dass wir sagen, passt, wir machen das. Wir sind im Jahr 2021 eigentlich mitten im Jahr, wie sie da angefangen haben. Also im Juni sind sie nach Gredos aufgezogen.
Ah, das ist nicht unstressig.
Also im Endeffekt, ja, mittendrin angefangen. Die ersten Hektar haben wir ja eigentlich zu befreien.
Mhm.
Es war halt wirklich komplett zugewachsen. Also eine echte Lese war überhaupt nicht zu denken. Den Großteil der Trauben haben sowieso schon die Vögel, Rehe, Wildschweine, sonst was runtergefressen.
Ja.
Und ja, mehr oder weniger hat der Manuel erzählt, sie haben 2021 irgendwelche 700 Kilo geerntet von 3 Hektar Fläche, das in der Theorie bewirtschaftet haben im ersten Schritt.
Ja,
also okay. Das, was sie da mal befreien haben können. Mhm. Oder? Das waren, glaube ich, von den 3 Hektar waren 1,5 waren irgendwie noch halbwegs in Schuss und der Rest war halt wirklich komplett verwildert. Ja, 700 Kilo. Ja, kannst du komplett vergessen. Du hast aber dafür halt 2021 aber ein sehr, sehr kaltes und geiles Jahr, hat der Emanuel gesagt. Reifeperiode geht generell bis Mitte, Ende Oktober bei einer. Also richtig, richtig lang.
Eigentlich unvorstellbar.
Ist unvorstellbar, ja. Gerade heutzutage. Wow. Ne? Ja. Also richtig cool. Er hat gesagt, ja, es war natürlich mit 700 Kilo eigentlich ja, das Gegenteil von einem perfekten Weinjahr, weil es halt mitten eingestiegen sind, aber so. Aber es war wurscht. Du stehst dann im Keller und riechst das erste Mal an diesem bisschen Wein, was du halt jetzt irgendwie rausgekriegt hast. Und er hat gesagt, die ersten Fassproben zu kosten und zu riechen, war einfach so, fuck, das ist geil. Und wir haben da nicht einmal irgendwas gemacht. Ne? Also wir haben da nicht einmal irgendwie sinnvoll da eingegriffen. Wir haben da nicht einmal Rebschnitt gemacht, nix. Und er hat gesagt, Rebschnitt ist in der Region wirklich nicht gemacht worden. Also die haben irgendwas da. die haben sich gut um Pflanzen gekümmert grundsätzlich, aber jetzt irgendwie viel Gedanken in Rebschnitt ist da nicht gewandert. Aber gut, ich meine, das ist alles Eigenbedarf gewesen. Da brauchst du jetzt nicht Wissenschaft draus machen.
Ja,
ne?
Sicher. Nein, es wird irgendwie wieder passen.
Genau. Aber mal Bestätigung, Backes könnte wirklich richtig geil werden.
Okay.
2022 geht es dann eigentlich gleich weiter, so viel Arbeit, bei der eigentlich nichts ausschaut.
Ah.
Sie haben in 22er Jahrgang eigentlich nur Stammauern wieder aufgebaut.
Ja, okay,
die Weingärten in Schuss gebracht. Mhm. Also insgesamt haben sie 14 Hektar Wein. Das ist auch nicht wenig.
14 Hektar?
Richtig, ja. Boah. Wobei man halt sagen muss, ja, 14 Hektar sind halt so viele Steine dazwischen, sind halt auch wieder nicht 14 Hektar. Das sind alles Buschweins, also Gobelet-Erziehung quasi. Ja, da kriegst du eh nicht viel raus, aber theoretisch hätten es 14 Hektar Wein. Das aber erst seit 24 dann wirklich die gesamte bearbeiten. Das war eben Schritt für Schritt.
Ja.
Und 22 war halt wirklich aufbauen. Weingärten wieder in Schuss bringen, das ganze Gras und die ganzen Pflanzen, die über die Reben gewachsen sind, überall entfernen auf der ganzen Fläche halt einmal schön langsam.
Ja.
Teilweise leichte rasieren, weil das ist halt trotzdem steuert dort überall. ja, ein crazy Arbeitsjahr, hat er gesagt. Gleichzeitig haben sie 22 auch den neuen Keller gebaut. Also die Carmen war im Endeffekt im Keller mehr oder weniger und hat eine Lagerhalle umfunktioniert zu einem Produktionsgebäude, würde ich jetzt mal sagen, weil Keller klingt immer so noch irgendwie in die Erde rein, das ist schon überirdisch quasi.
Okay.
Aber wo halt die gesamte Produktion und Lagerung drinnen stattfindet, also alles isolieren und sonst was.
Wo war das 21?
21 haben sie 700 Kilo gehabt, das haben sie in der Garage gemacht.
Einfach in der Garage?
Ja, ja, das war einfach nur, das war wirklich nur Probe. Es ist weder 21 noch 22 am Markt gekommen, sondern das war wirklich nur für sie, um zu sehen, was funktioniert, wie geht das, funktioniert das überhaupt, einmal schauen quasi.
Reine Aufbauarbeit.
Genau, genau. Einfach ein bisschen Experimente im Endeffekt, genau. Der Emanuel war währenddessen im 22 in die Weingärten und hat da halt geschaut, dass das rennt. Carmen hat einmal gemütlich das ganze Weingut aufgebaut quasi, hat Pressfässer, Tanks und so weiter einmal da geschaut, dass sie irgendwie eingestellt kriegen. Und erst 2022 haben sie dann das erste Mal wirklich Rebschnitt gemacht in die Anlagen. Erst da hat das halt Sinn gemacht, weil erst da war alles frei. Und das war dann auch der erste richtige Jahrgang, die erste richtige Lese. Es gibt insgesamt 7000 Flaschen in dem gesamten Jahrgang 2023. Also es ist immer noch mini. 6000 davon sind Alto Alberece, also der Gebietswein quasi. Den haben wir da im Glasl und dann gibt es noch 1000 Flaschen La Camilleja. Das ist das eins drüber quasi. Das sind die ältesten Reben, die sind über 90 Jahre alt. Das ist eine eigene Lage wirklich, Camilleja.
Okay.
Und ja, ist halt nochmal das extra spannendere Teil. Das war so ein bisschen das Berührendste quasi, Camilleja, ist das, wo sie gestanden sind und gesagt haben, fuck, wir machen das.
Mhm. Ja.
Klimatisch hast du eben durch die Höhenlage natürlich ein bisschen kühlere Temperaturen. Im Sommer wird es trotzdem heiß, das haben wir eh schon gesagt. Und du hast gerade gegen Ende der Wachstumsperiode dann sehr viel Regen. Also im September und Oktober hast du ganz, ganz viel Regen.
Das ist eigentlich sehr suboptimal, das Ganze.
Richtig, eigentlich sehr, sehr gefährlich für Pilzdruck und Co. Aber natürlich super fürs langsame Ausreifen der Trauben.
Ja, gut. Weil
wenn die Traube jetzt nichts kriegt, dann stößt es halt viel ein und reift sehr, sehr langsam. Und dem Pilzdruck entgegenwirken die sogenannten Puertos, also quasi Gebirgspässe, zwei davon gibt es da oben, die dafür sorgen, dass da vom Südwesten immer Wind durchzieht.
Ja.
Also da gibt es richtig, richtig viel Wind. Und der hilft natürlich einerseits, dass er die stehende Hitze wegschafft, deswegen ist er ein bisschen kühler.
Ja.
Und andererseits ist es natürlich super, weil dann trocknen deine Trauben.
Yes.
Und Grenache oder Garnacha liebt ja grundsätzlich die Hitze, also die Wärme liebt die Rebsorte schon.
Deswegen haben wir es da unten.
Sie hasst die Sonne. Das heißt, du musst sie immer extrem beschatten.
Wirklich?
Ja, ja, Garnacha, das, was du gemeint hast mit der Alkohol und das schmeckt dann geschissen. Das ist genau das, wann da halt die Sonne drauf brennt.
Eieiei.
Das ist extrem, extrem scheiße, wenn das direkte Sonneneinstrahlung kriegt.
Das Rebschnitt ist da eigentlich essentiell.
Es ist essentiell und es ist Beschattung essentiell. Also du musst wirklich, eigentlich geht es darum, wie beschatte ich das und wie halte ich die Trauben am weitesten unten beim Boden, weil der Boden bleibt heiß. Deswegen hast du auch die ganzen Buschwänze, deswegen macht das halt gerade für Garnacha oder Grenache halt Sinn. Ja.
Spannend.
War ja nicht gewusst.
Ja.
Sehr, sehr spannend, ja. Alto Alberece, was wir im Glas haben, ist im Endeffekt ein Lagencuvée aus einerseits eigene Flächen und auch Zukauf.
Mhm.
Also sie haben mit ein paar kleine Weinbauern rundum und um, ich sage bewusst Weinbauern, weil das sind halt einfach Bauern, das sind jetzt keine Winzer per se, die machen selber nichts. Aber mit denen rundum und um, weil sie das auch wollen, dass dieses ganze, die ganze Area dort ein bisschen Aufschwung kriegt. Weil gerade Ernatal, da sind sie mehr oder weniger halt die einzigen quasi. Also Kommando He ist dann wieder nordöstlich von Erna quasi so ein bisschen. Und Cerebros ist dann wieder nochmal wirklich ein Stickerl weg. Und sie wollen das natürlich ein bisschen pushen, deswegen haben sie gesagt, ja passt, wir haben eh fast nichts, dann machen wir ein bisschen was mit den Leuten rundum und um.
Sehr gescheit.
Haben einerseits Trauben wirklich aus dem Tal, wo es ein bisschen wärmer ist natürlich, wo es ein bisschen mehr diese Saftigkeit hast, deswegen ist das auch so wunderschön saftig und deswegen hast du auch ein bisschen mehr diese Wärme. Und dann hast du halt Teile wirklich aus dem Berg, wo du halt dieses Mineralische, was du ja schon angesprochen hast, den Granit wirklich, wo das am puren Granit steht und halt die Kühle und die Frische kriegst. Und das Ganze ist jetzt eben 100% Garnacha. Handarbeit, Handlese ist klar, weil du kommst da eh nirgends mit einem Gerät rein. Du kannst mit einem Pferd fahren und da hinten irgendwie am Flug anhängen und dann mit der Hand durchgehen. Das ist sauzach. Du hast halt überall die Steiner dazwischen, also mit dem Traktor sehr, sehr schwierig. Sie schauen gerade, dass sie bei Sachen, die sie neu auspflanzen, das machen sie auch so ein bisschen, neue Weingärten auspflanzen, weil es da schon noch viel Potenzial auch gibt. Da schauen sie schon, dass man da auch mit dem Traktor zumindest mit einem kleinen durchfahren kann, weil er gesagt hat, so ein bisschen Technologie in die Region zu bringen, war schon nicht schlecht, weil das ist halt echt alles Stempel in die 40er, 50er, 60er, genau, spätestens, das meiste noch vorher. Und ja, das gibt es halt nicht. Aber ist auch noch Zukunftsmusik, aber das wäre schon so ein bisschen was einer taugen wird, zumindest ein bisschen Fläche auch sinnvoll zu bewirtschaften, sage ich jetzt mal mit Anführungszeichen. Ja. Buschweinsgobelierziehung habe ich eh schon angesprochen, wichtig eben beim Garnacha, weil er die Beschattung braucht, weil das halt sonst die Säure komplett killt und auch die Frucht. Es wird dann ganz dran verarbeitet. Leicht angestampft mit die Fiers, das gilt ja generell für alle Weine. Es gibt jetzt im Moment eh nur zwei. Es kommt wahrscheinlich noch ein dritter, der so zwischen Alto Alverece und La Camilleja reinkommt. Auch aus derselben Lage von La Camilleja quasi, aber eins obergestuft. Aber das ist noch nicht ganz spruchreif quasi. Das lagert noch und da schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ob das jetzt dann im nächsten Jahrgang schon kommt oder erst mit 25, mal schauen. Jedenfalls alle Weine gestampft. Nach der Gärung bleibt es dann noch für fast 2 Monate auf die Schalen, bevor es abpresst wird. Also sehr, sehr lange Mazeration dann noch und kommt dann für 6 Monate in Kleinsholz. Also 28 bis 600 Liter Fässer, unterschiedlichste Fasseln. Und dann nochmal für ungefähr ein Jahr in große Foodres, wobei 20% davon auch noch in Betontanks kommen.
Ja.
Weil der Emanuel hat gesagt, vorher in Beton gehen taugt ihm nicht, weil dann wird das zu reduktiv. Aber nachher finde ich das geil, so einen leichten Anteil Beton da drinnen zu haben, weil das halt das Ganze nochmal ein bisschen schöner abrundet für ihn. Genau, und dann kommt das im Endeffekt unverdritt auf die Flaschen. That's it. Während du da jetzt deine Bewertung überlegst, sage ich euch natürlich, wo man das kriegt. So wie es schmeckt, ist das natürlich gerade der Schatz, den jeder haben will.
Ja, sicher.
Entsprechend nicht so einfach zu bekommen. In Österreich macht es für die Gastro der Sebastian Reichmann von Vins Paysans. Also für Gastro-Zuteilungen einfach direkt bei ihm melden und für Endkunden im deutschsprachigen Raum gibt es das bei der Freiheit Vinothek. Die haben das auch schon, also sind ja auch immer sehr schnell dabei, neue geile Sachen zu finden. Da gibt es aktuell auch noch ein paar Flaschen Alto Alverece für 49 Euro. Und wer den großen La Camilleja probieren will, den habe ich online nur beim Pub Clément in Wien gefunden für 150 Euro. Also die haben halt ein bisschen, die haben das glaube ich eh über Sebastian einfach. Ja. Und machen ein bisschen was davon für Endkunden, aber ich habe nur in großen gefunden, also ich glaube, die haben auch jetzt auch nicht wahnsinnig viel davon gekriegt.
Ja, wahrscheinlich haben es 3 Flaschen
oder so. Ja, genau. Finde ich übrigens auch ganz, ganz, ganz großartig, also La Camilleja ist auch wahnsinnig groß. Ich habe das vorige Woche erst im Glas gehabt beim Tasting und du riechst eine und du weißt, es ist einerseits saugeiler Wein und das andererseits, es ist der. Ja. Das ist diese Nosen, wo du da denkst, so, das ist halt jetzt leider großer Wein. Ja. Ja. Und das ist auch genial anzutrinken tatsächlich schon. Das ist halt nochmal mehr auf dieser kargen, mineralischen Seite.
Nice.
Urgeil. Aber ich habe halt einfach das auch schon so super gefunden. Ich finde, das steht jetzt mit fairerweise am Tag offen.
Ja.
Also es hat jetzt schon ein bisschen Zeit gekriegt, war jetzt nicht in der Karaffe groß, sondern einfach nur mal aufgemacht und ein bisschen langsam Luft kriegen lassen.
Ja.
Und dann nochmal so, ich habe jetzt eine halbe Stunde nochmal in der Karaffe gehabt oder sowas. Steht halt jetzt super da. Also das finde ich halt einfach super zum Trinken und das ist auch noch für 49 Euro noch halbwegs, um das einmal auszuprobieren beim neuen Weingut, glaube ich, ein bisschen der schönere Zugang, als wenn du sagst, ja passt, wir stellen da jetzt La Camilleja vor, da gibt es noch viel weniger und es kostet die Flaschen 150 Euro. Naja, gut, darfst du einmal eine Bewertung überlegen hier für dieses Ding.
Ich habe ja schon ganz zu Anfang gesagt, egal was das jetzt ist in meinem Glasl, das ist genau das, was ich trinken will.
Richtig.
Das macht, also ich kann mir keine Person vorstellen, der das nicht Spaß macht. Außer irgendwer, der wirklich keinen Rotwein trinkt, aber okay, dann selber schuld. Das ist jetzt irrsinnig saftig, war vorher schon irrsinnig saftig. Jetzt mit ein bisschen Wärme kommt, auch finde ich das Starnige nur mehr aus.
Ja, ja.
Ich habe mir schon gedacht, das geht einfach nicht mehr, weil das war ganz am Anfang schon sehr präsent, aber das ist jetzt gerade in der Nase noch mal intensiver. Die Nase ist jetzt außerdem nur mehr ein bisschen klarer. Jetzt ist es mehr da, weil ganz am Anfang, wie es im Glas war, war es ein bisschen ruhiger als der Gaumen.
Ja.
Jetzt passt es perfekt.
Das macht noch mehr auf, voll.
Und am Gaumen war das ohnehin von Anfang an einfach richtig, richtig geiles Rind. Das ist genau das, was ich gerne trinke. Du spürst diese 14er hinten nachher nicht.
Nein, null.
Also das lässt sich einfach sehr, sehr, sehr gut trinken. Und ich meine, ganz ehrlich, was wüssten mehr?
Es
hat eine großartige Struktur, es hat extrem geilen Trinkfluss und es ist auch ein Einstiegswein, der einfach kein Einstieg ist, sondern großartig.
Nein, natürlich nicht. Also um 49 Euro darf es auch kein Einstiegswein sein. Ne? Also das muss schon auch groß sein, wenn es das kostet.
Aber das erfüllt es halt.
Es erfüllt zu 100% und wenn du anschaust, was die Arbeit dahinter ist, dann ja, was sollst
du
machen?
Gut, sobald du das in Betracht ziehst, ist es eher 11 von 10 quasi, ja, aber genau. Das darf man nicht machen.
Nein, nein.
Es ist verboten. Aber trotzdem bin ich da ganz, ganz oben. Also das ist bei mir echt ein 9,6. Das ist richtig, richtig groß.
Ich bin bei einer 9,7.
Verstehe,
also,
ja.
Ich finde das auch sehr, 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 sehr nahe an dem ganzen Rotweinhimmel einzuordnen.
Ja, also absolut. Hundertprozentig.
Wahnsinnig geiler Wein einfach, Punkt, ja. Wenn wir jetzt eh gerade beim Thema Preis und Verkauf sind, das habe ich natürlich auch ganz spannend gefunden. Ich habe natürlich auch gefragt, wie ist das, wenn du jetzt ja, am Schluss trotzdem mitten in der Pampa in Spanien mehr oder weniger anfängst mit ja, alten Garnacha-Reben halt da lustig zu arbeiten. Ist eh geil, aber ich meine, wen interessiert das und wie kommt da überhaupt wer auch zu dir?
Ja.
Und der Emanuel hat gesagt, naja, also auf uns kommen wir per se halt nicht brauchen. Wir sehen das schon als Aufgabe des Weinguts, dass man auch die richtigen Importeure findet und die Weine richtig platziert. Das habe ich sehr spannend gefunden, weil das ist ja sehr, sehr, sehr selten so. Im Normalfall heißt es immer, wir machen geilen Wein und alles andere müssen halt die Leute machen, weil verkaufen wollen wir nichts und bla bla. Und der Emanuel will per se jetzt auch nichts verkaufen, aber er hat gesagt, nein, also das ist für ihn nicht die Aufgabe vom Importeur, das ist die Aufgabe vom Weingut, dass man mal schaut, wo man eigentlich hin will. Das muss da als Weingut wissen. Und musst da aktiv deine Importeure aussuchen, wann das funktioniert oder mit die zumindest auf einer Basis zusammenarbeiten, die langfristig ist.
Ja.
Und da gehört es für immer dazu, dass du genauso den Research machst, den die Importeure machen müssen.
Gut, es ist natürlich sehr, sehr sinnvoll als Weingut, wenn es ressourcentechnisch ausgeht, dass ich mir genau die richtigen Importeure für mich aussuche.
Richtig.
Es ist aber sicher nicht leicht.
Nein, es ist absolut nicht leicht, aber die haben halt richtig Research gemacht.
Mhm.
Also er hat gesagt, er hat halt von Anfang an geschaut, dass er mit die Winzerinnen, Winzer, die er kennt, redet und einfach einmal diskutiert, was könnten passen, was für Importeure in welchen Ländern könnten relevant sein.
Gescheit.
Und dann hat er halt angefangen, dass er schaut, kann man die irgendwie herholen?
Mhm.
Kann man da irgendwie was checken, dass die sich das einmal anschauen?
Ja.
Kann ich denen einmal eine Fassprobe schicken und sagen, hey, kost das mal, ich glaube, das passt bei dir ganz gut rein.
Mhm.
Ich stelle mich mal bei dir kurz vor. Wenn es dich interessiert, kommen wir mal runter und reden wir mal. Weil er hat auch gesagt, er will jeden von den Importeuren, sie sind ein kleines Weingut am Schluss.
Ja.
Also selbst die 14 Hektar, da kommt ja nichts raus. Ne? Wir sind da jetzt bei einer Produktion von irgendwelchen 20.000 Flaschen, obwohl es schon einen Großteil dieser Fläche bearbeiten. Also es wird jetzt nicht riesig. Dann möchte ich die Leute einfach persönlich kennenlernen.
Mhm.
Und er hat gesagt, nur wenn wir gemeinsam essen und da sitzen, weiß ich, ob das irgendwie dann langfristig funktionieren kann. Weil dann geht es darum, dass wir das gemeinsam machen.
Du brauchst halt am Schluss diese persönliche Beziehung. Je besser die ist, desto besser funktioniert das Ganze am Schluss.
Ja, und ich habe es einfach sehr schlau gefunden, dass man wirklich sagt, ja passt, wir suchen sie aus, mit wem wir arbeiten möchten. Ob es dann geht oder nicht, ist ja eh eine andere Frage. Aber ich schaue zuerst einmal selber, passe ich da überhaupt eine und nicht, ich warte darauf, dass wer kommt und wann wer kommt, sage ich, ja, puh, shit, ich habe eh noch nichts verkauft, ja, ich arbeite halt mit dir.
Ja.
Das habe ich schon sehr, sehr gut gefunden. Also er hat gesagt, er hat auf Instagram Research gemacht, alles. Also der hat sich da halt richtig eingetigert, weil er gesagt hat, wandern möchte ich in die Länder, wo ich hin kann und wo es vielleicht Sinn macht, möchte ich bei Leuten sein, die was das auch wirklich am Schluss verkaufen können.
Ja.
Ja, und dann soll es für die möglichst einfach sein, das zu verkaufen, weil wenn ich meine Arbeit mache quasi und richtig platziert bin und selber ein bisschen was erzähle, dann macht das für mein Gegenüber die Arbeit auch leichter und dann ist es eine langfristige Zusammenarbeit und nicht einfach nur die Hocken vom Importeur oder der Importeurin. Habe ich schon sehr, sehr gut gefunden, aber ich hört man halt nicht oft.
Mhm.
Und was mich natürlich auch noch interessiert hat, war die Arbeitsweise im Weingarten. Also wie passiert das jetzt?
Wie ich meine,
per Hand eh klar.
Mhm.
Ja, diese riesigen Granitblöcke da in die alten Weingärten, du kannst jetzt nicht so viel machen. Sie pflanzen ja auch selber ein bisschen was aus, aber grundsätzlich ist das Ganze mal klar biologische Bewirtschaftung.
Mhm.
War für sie von Anfang an klar. Er hat auch gesagt, ja, es sind 100 Jahre alte Weingärten, da war nie irgendwas drauf. Ne? Also du hast nie eine Technologisierung oder irgendwelche Spritzmittel da drauf gehabt, weil das hat es halt einfach nie gegeben. Also war es für sie klar, das auf jeden Fall bei dem auch zu belassen, entsprechend weiterhin biologisch zu bewirtschaften. Sie haben ja beide bei Matetic Vineyards mit dem Thema biologische Bewirtschaftung und Biodynamie zu tun gehabt. Also auch da war natürlich klar, das kehrt rein, das biologische Thema. Bei der Biodynamie hat der Emanuel gesagt, er hat da einen langjährigen Berater gehabt bei Matetic und es war für ihn immer so, dass bei ihm hängen geblieben ist in diese Reports, was er von dem Berater immer gekriegt hat dann, also immer gestanden am Schluss, bitte scheißt euch nicht auf wegen die Präparate, zuerst muss einmal alles im Weingarten passen, bevor wir über die Präparate nachdenken. Wenn der nicht perfekt in Schuss ist, brauchst du auch keine Gedanken über Hornmist, Hornkiesel und sonst was machen.
Pragmatisch, sehr schön.
Sehr pragmatisch und er hat gesagt, das war für ihn so, das nimmt er auch mit, deswegen, für mich ist das null relevant aktuell, dass er da irgendwie mit Hornkiesel, Hornmist oder sonst was arbeitet. Das wird vielleicht in der Zukunft irgendwann einmal spannend, aber jetzt geht es einmal darum, Weingärten verstehen, die richtigen Schuss bringen, das Beste zu tun, damit es denen Reben so gut wie irgendwie geht. Und dann können wir alles andere überlegen.
Ja.
Natürlich machen sie gewisse Sachen wie, keine Ahnung, Mondkalender beim Rebschnitt oder so Sachen. Also sie haben schon einzelne Anhaltspunkte, die es als sinnvoll erachten, die es halt in ihrer jeweiligen Karriere spannend gefunden haben, die es jetzt umsetzen. Aber so richtig ja, Präparate spritzen oder sonst was im biodynamischen Bereich machen es gar nicht. Der Name Domaine de Xe, wollte ich natürlich auch noch wissen, woher kommt das? Ja. Es ist eigentlich ein normannischer Kampfschrei. Das heißt sowas wie, möge Gott uns schützen oder helfen. Mhm. Und der Emanuel hat gesagt, für sie ist das so ein bisschen diese Erinnerung, nicht das Religiöse, sondern die Erinnerung, dass die Natur der Chef ist. Also es geht nichts ohne die Natur. Du brauchst quasi die Hilfe von irgendeiner ja, göttlichen Präsenz und dafür Anführungszeichen, aber halt eher im Sinne von, du brauchst die Natur auf deiner Seite, sonst wird es nichts. Und wenn du dann schon den Namen aus dem altfranzösischen, normannischen abwandelst, dann passt irgendwie Domain auch besser dazu als wie das spanische Dominio. Weil das wollte ich natürlich auch wissen, warum nicht das Spanisch machen. Der hat gesagt,
stimmt.
Ganz ehrlich, das hat sich einfach geiler angehört. Also sie haben halt einfach diesen Kampfschrei, das haben sie irgendwo gefunden, haben es cool gefunden, das hat irgendwie diese Bedeutung gehabt, wo sie gesagt haben, mit dem können wir sie identifizieren, das wäre irgendwie spannend. Mhm. Es hat trotzdem irgendwie von dem Namen her so einen spanischen Vibe mit dem X mittendrin.
Ja, stimmt.
Und dann war so, ja, also Dominio de Xe, das passt irgendwie nicht richtig, also machen wir es mit Domain, das hört sich cool aus. Also auch da sehr pragmatisch. Aber ja, hat einer halt mehr taugt. Und jetzt fragst du dich sicher, wie geht es jetzt weiter? Na, das ist der erste Jahrgang im Verkauf.
Genau.
Funktioniert einmal ganz gut, weil die haben keine Menge und die Sachen sind geil. Mhm. Naja, nicht schlecht. Jetzt geht es einmal Schritt für Schritt darum, die Fläche weiter zu bearbeiten, wirklich einmal komplett, nicht einmal zu lesen, sondern komplett zu bearbeiten.
Ja.
Seit 2024 haben wir jetzt diese 14 Hektar, wo sie wirklich drauf arbeiten. Und jetzt geht es halt dann Schritt für Schritt weiter, das dann irgendwann einmal auch alles zu lesen. Mhm. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Dann haben sie auch noch ein bisschen was auspflanzt eben. Natürlich nur Garnacha, weil es gibt ein bisschen Tempranillo, aber das interessiert es gar nicht. Der Emanuel hat gesagt, das können die Tiere fressen. Das ist eine Rebsorte, die Tiere essen können. Das interessiert ihn nicht. Also es bleibt wirklich singulär rebsortentechnisch. Vielleicht irgendwann einmal in Richtung Weiß auch, würde es schon interessieren grundsätzlich, was da im weißen Bereich gehen könnte.
Aber dann Grenache Blanco oder was?
Nein, das ist glaube ich noch nicht entschieden. Okay. Also da war noch kein, ich glaube nicht, dass wirklich auf Grenache Blanco gingen, keine Ahnung. Aber wann dann, wird es ein Versuch, weil der Fokus bleibt jetzt einmal bei Grenache. Mhm. Und insgesamt wollen sie auch ein bisschen wachsen, also auf die 16, 17 Hektar, hat er gesagt, wollen sie anwachsen, wobei halt, ja, es sind immer noch nicht 16, 17
große
Hektar in der Ebene.
Ja, ja.
Genau, es sind nicht einmal 16, 17 Hektar in der Steillage, weil normalerweise hast du keine 10 Meter hohen Felsen, die
da
mittendrin liegen.
Nein, das wird alles nicht.
Also ja, es muss man ein bisschen schauen, was da dann wirklich rauskommt, aber halt, es müsste halt flächentechnisch schon einmal ein bisschen was gehen, damit es halt echt gesamtheitlich
sich ausgeht.
Genau. Im Köller wird weiter experimentiert, es soll noch mehr in Richtung größere Fässer gehen.
Mhm.
Also nicht nur die 1000er Foodress, sondern wirklich 2000 Liter Fässer waren für ihn nochmal interessanter, hat er gemeint.
Braucht man mal die Menge dafür? Das ist gar nicht so einfach.
Exakt, mein nächster Satz, ich brauche jetzt erst einmal die Menge, dass es irgendwie ausgeht. Das wird natürlich auch gesteigert. Aktuell gibt es pro Jahr so um die 1000 Flaschen Alto Alvarecce mehr und auch Camilleja gibt es pro Jahr ungefähr 1000 Flaschen mehr. Also da geht auch noch ein bisschen was weiter. Weil das ist per se jetzt, das sind auch fast 3 Hektar Camilleja.
Mhm.
Also da kriegst du schon irgendwie was raus. Das sind halt Hühlschnabrücken und das ist halt echt sehr karg, aber geht schon. Wir sind jetzt mit 25 eben bei diesen 20.000 Flaschen. Also es ist halt immer noch sehr, sehr wenig, was da am Schluss übrig bleibt. Ja. Der Emanuel hat aber auch gemeint, so richtig geil wären die Weine dann sowieso in 20 bis 30 Jahren. Also sie sehen das richtig als komplett langfristiges Thema.
Aber
also nicht nur der, sondern auch dann, wenn die Reben in ehrnerer Kontrolle auch wirklich diese 20, 30 Jahre nochmal extra haben. Also das,
absolut.
Das Kennenlernen.
Die haben angefangen zu rekultivieren, das dauert ja noch.
Die haben angefangen zum Rekultivieren und die haben angefangen, das ist das erste oder das dritte Mal von mir aus, wo sie versucht haben, das Terroir zu verstehen.
Ja.
So, also gib ihm halt noch oder gib einer halt noch 20 Jahrgänge, dann wird das natürlich noch spannender werden und noch geiler werden. Und grundsätzlich klimatisch sollte sich das auch halbwegs ausgehen, weil du hast halt da schon ein sehr, sehr spezielles Klima.
Stimmt schon.
Also da ist schon ein Spielraum drinnen, weil wenn das jetzt immer noch bis Mitte Oktober dauert, bis das ausreift,
und du diese arge spanische Trockenheit weniger arg hast.
Richtig.
Hilft schon.
Solange der Regen bleibt,
ja,
wird das schon funktionieren, genau. Und er hat auch gesagt, so insgesamt, das große Ziel ist eigentlich, dass wenn irgendwer mal vor die Weingärten steht, die sie dann bewirtschaftet haben, auch wenn sie nicht mehr sind quasi, wenn dann irgendeine Nachfolgegeneration oder vielleicht auch irgendwer anderer das dann einmal übernimmt oder so wie sie halt da mehr oder weniger zufällig zum Handkuss kommt, wenn die Leute dann einmal vor die Weingärten stehen, dann sollen die das gleiche Gefühl haben, wie damals wie sie vor La Camille Lecher gestanden sind und halt einfach nur berührt waren. Tief berührt und nicht gesagt haben, ja passt, das ist jetzt der Weingarten, sondern einfach das gespürt haben. Und das wollen sie weiterziehen, das ist so das ganz große Ziel. Und vielleicht war das Ganze ja eh Schicksal, weil der Emanuel hat erzählt, er versucht halt immer mit den paar Leuten in dem 200-Einwohner-Dorf so ein bisschen Kontakt aufzunehmen, in Kontakt zu kommen. Die sind jetzt nicht so offen für neue Leute.
Ja,
also, es sind 200 Leute und das passt schon so. Das sind halt viel alte Leute und so. Und er ist jetzt aber draufgekommen, dass sie was gemeinsam haben, nämlich ein altes Kartenspiel aus Argentinien, was er als ganz Kind gespielt hat, nämlich Truco, spielen die in dem Kaff.
Wirklich?
Und zwar so weit, dass es dort Turniere gibt für dieses Spiel. Also das ist das Kartenspiel.
Truco-Turniere.
Truco-Turniere. In dem 200-Einwohner-Dorf. Und das ist tatsächlich so, weil das einfach spanische Auswanderer vor 100 Jahren zurück in dieses kleine Dorf gebracht haben.
Alles klar.
Und nachdem dort halt nicht so viel hinkommt, haben sie das halt noch immer. Und der Manuel mit seinen argentinischen Wurzeln, die er halt schon sehr fühlt,
ja,
hat er sich dann so einen Ticken mehr heimisch gefühlt.
Oh, jetzt kann er Druck also spielen mit den Leuten.
Vielleicht ist das alles Schicksal gewesen, dass der Argentinier, der viel in Chile gemacht hat, und eine Spanierin aus Cadiz Wein machen.
Hm. Herrlich. Also erstens einmal danke dafür, gell?
Ja.
Hast du das über den Sebastian geil entdeckt?
Ja, ja. Sebastian hat mir geschrieben, dass das neu kommt bei einem und dass das spannend sein könnte.
Mhm.
Das davor auch nicht kennt.
Ja.
Also nichts kennt davon, weil hast du ja auch noch nichts gehört gehabt dazu. Tatsächlich, ja, ist der erste Jahrgang, der irgendwie im Markt gekommen ist. Und er hat gesagt, hey, er glaubt, das taugt uns voll. Und wenn es mich interessiert, kann man von der Allokation irgendwie schauen, dass man was abzwickt.
Recht, hat er gehabt, gesagt, der Sebastian.
Ja, let's go.
Mhm.
Und dann hast du das ja auch schon mit dem Glasl gehabt. Ne?
Ja, ich weiß.
Wir haben das ja bei einer Verkostung mal dann blind gehabt.
Mhm.
Und das war da schon der beste Wein der Verkostung.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, ja passt, wenn das jetzt da unisono in dieser sehr guten Weinrunde auch so ist, dann muss das unbedingt in den Podcast.
Da waren wir alle davon überzeugt, ja.
Voll. Und dann habe ich Emanuel und Carmen mal angeschrieben. Die haben, das war eh super, weil ich habe das gepostet damals, das Line-Up, wo einer Wein drinnen war. Und die haben sofort reagiert.
Ah, super.
Haben sofort zurückgeschrieben und so, cool, hey, cool. Und so unverhofft quasi einfach nur so, ja, halt repostet und so, wie es halt die Weingüter ganz gern machen. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich den schon an der Leitung habe, dann schreibe ich ihm gleich und habe gesagt, hey, ich schicke dir in ein paar Tagen eine E-Mail, weil der Emanuel hat selber auf seinem persönlichen Account das auch gerepostet.
Ah, ja.
Und dann habe ich gesagt, hey, ich schreibe dir eine E-Mail, weil ich würde das gerne im Podcast machen. Und der hat sofort geschrieben, ja, da meine persönliche E-Mail-Adresse, da kommst du gleich zu mir, super.
Spitze.
Machen wir voll gern. Also halt einfach, ja, cool. Siehst du den einfach, und wer sich Gedanken darüber macht, welcher Importeur das am besten vertreten kann, dann interessiert es den natürlich auch, wer das trinkt.
Ja.
Und dann sagt der natürlich, wenn sowas kommt, so, ah, du bist da irgendwie ein lustiger Podcast, ich verstehe zwar nichts davon, aber in einer Freak-Bubble, ja, da möchte ich sehr, sehr gern sein. Ich setze mich gern anderthalb Stunden mit dir in einen Zoom-Call und mit der Carmen und dann reden wir halt drüber, kein Problem.
Ja.
Und er erzählt halt auch gern diese ganze Geschichte, weil es ist schon viel Leidenschaft drinnen und das muss irgendwo aussehen. Also
das ist eine gute Geschichte. Das ist eine
gute Geschichte, ja.
Sehr schön. Gute Story, sehr guter Wein. Gute Folgen, Michi. Sehr schön gelöst.
Vielen lieben Dank.
Und danke nochmal an Sebastian. Solche Tipps, immer großartig. Der Sebastian schickt generell sehr, sehr brav Tipps.
Mhm.
Das ist sehr, sehr stark, finde ich.
Hat halt auch mit eins der besten Portfolios.
So ist es.
Die es so gibt. Ja. Also es ist schon richtig, richtig stark, was der aufgebaut hat jetzt in den letzten Jahren. Der macht das ja auch noch nicht so lang.
Mhm.
Aber halt sehr, sehr in dieser ganz, ganz kleinen Nische von
naturnah betriebene. Ja genau, Frankreich Sachen. Naturnah, offensichtlich auch jetzt mehr Spanien naturnah. Voll. Richtig, richtig cool.
Hat auch einiges. Also ich weiß nicht, Cati Ribot zum Beispiel aus Mallorca. Also echt coole Sachen und von sehr, sehr komplex und anspruchsvoll zu auch einfach wirklich, das macht jetzt Spaß,
ja,
wenn du das leicht gekühlt einfach so trinkst. Also halt ein schöner Ausgleich auch, ja.
Absolut. Na gut, dann beenden wir diese sehr, sehr gute Folge hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps werden uns beide gleichzeitig senden. Ansonsten ist es ja keine Überraschung mehr, aber ihr macht es sehr, sehr, sehr richtig. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr über Bewertungen auf den Plattformen, auch auf YouTube natürlich. Auf Instagram findest du uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.